Wenn sich Menschen Jesus öffnen, dann passieren interessante, manches Mal auch einmalige Dinge. Dinge, die etwas ungewöhnlich sind. Und da möchte ich uns alle heute mit reinnehmen in Lukas Kapitel 11, die Verse 1 bis 13. Eigentlich kein spektakulärer Text. Spektakulär wäre ja das, also wir sind ja ein bisschen verwöhnt von Fernsehen, TV, Netflix, Prime, Video, wie sie alle heißen, Sky. Irgendjemand hat noch so eine Plattform aufgemacht. Also es gibt genügend, wo wir uns Actionfilme angucken können und wo wir dann kritisch beäugen können, was spricht uns an und was nicht. Und das Interessante ist ja jetzt, normal ist es ja nicht, dass das so spektakulär, wie es in Vers 1 und 2 dort heißt. Dort steht nämlich, und es begab sich, dass Jesus an einem Ort im Gebet war, und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu Jesus: Lehre uns beten, wie Johannes auch seine Jünger lehrte. Ich habe mir so im ersten Moment so Gedanken gemacht, was hat diesen Jünger angesprochen, was ihn fasziniert hat, was vielleicht auch anders war, nicht nur vielleicht, sondern was anders war an dem, wie es Jesus gemacht hat und die Theologen der damaligen Zeit, die Pharisäer, Schriftgelehrten, diese ganzen Rabbis, die damals gelebt haben, was war da der Unterschied? Er zählt an einer anderen Stelle, das ist hier nicht beschrieben, zählt Jesus auf, dass sie sich gerne an Ecken gestellt haben, wo man sie gesehen hat. Also sie haben gebetet und wussten irgendwo im Innersten so, jetzt schaut mir eine Volksmenge in der Größe X, die schaut mir jetzt zu, wie ich bete. Und ganz offensichtlich hat es mit den Menschen was gemacht. Bestimmt hat es mit den Menschen was gemacht. Zum einen die diesen Theologen, die diesen Rabbi gesehen haben, die haben natürlich gedacht, boah ey, der kann das aber toll, der steht hier an einer spektakulären Stelle und da spricht er jetzt noch, sorry, salbungsvoll und es kommt alles ganz gut rüber und so. Und dann war der in dem Sinn ein Vorbild. Das können wir jetzt selber beurteilen, wie das war. Und Jesus hat auch gebetet. Ich habe mir da einige Bibelstellen gesucht und das geht eigentlich relativ schnell. In Markus 1, Vers 35 steht: Und früh morgens, als es noch dunkel war, stand Jesus auf und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. So wird Jesus beschrieben. Oder in Markus 6, Vers 46: Und er ging auf einen Berg, um zu beten. Oder in Lukas 6, Vers 12, und verbrachte vor der Auswahl seiner Apostel die Nacht im Gebet zu Gott. Was hat er gemacht? Er hat die Nähe zu seinem Vater gesucht. Das waren die Stellen, die ich einfach mal uns so vorlesen möchte. Und das ist ein Unterschied. Wo bete ich und wie mache ich das dann? Jesus hat an Orten gebetet, wo es ihm wichtig war, dass er allein war, dass er eine offene Beziehung zu seinem Vater haben konnte. Und da wollte nun dieser Jünger, da wollten nun die Jünger mehr darüber wissen. Und Jesus nimmt sich dem an und sagt in Vers 2, da sprach Jesus zu ihnen, so schreibt es Lukas auf, wenn ihr betet, so sprecht. Das ist jetzt nicht so fürchterlich groß, aber ich hoffe, ihr könnt sehen, was da steht. Ich habe das ein Stück weit aufgeteilt. So, Jesus zählt auf, was ist wichtig zuallererst in einem Gebet und was ist gut, wie wir das aufbauen. Jesus sagt zu seinen Jüngern, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Die Heiligung vom Vater steht an oberster Stelle. Dass wir Gott im Himmel loben, das soll das Erste sein, was wir tun. Damit möchte uns Jesus auffordern, fang an, dich auf Gott zu konzentrieren und ihm dieses Lob zu geben, das ihm gehört. Und damit sind wir schon an einem Unterschied. Der Unterschied an dieser anderen Stelle, die ich auch noch rausgesucht habe, wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern. Nein, wir sollen uns nicht da drin verfangen, dass wir in wirrem Zeug quer durcheinander, sondern der Vater steht im Mittelpunkt. Der Vater, der uns, der dich und mich erschaffen hat, der steht im Mittelpunkt. Der ist im Himmel und er ist vollkommen, dieser Vater. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass Jesus sagt, bittet darum, dass dieses Reich, dass dieser Ort, wo der Heiland, der Vater wohnt, dass der ganz schnell sichtbar zu uns kommt. Dass wir sichtbare Gemeinschaft mit dem Vater haben dürfen. Also zunächst mal im ersten Bereich steht, wir sollen Gemeinschaft mit dem Vater haben, wir sollen ihn anbeten. Das ist, um es ganz praktisch zu sagen, wie wenn wir zu einem König zur Audienz kommen, dass wir niederfallen und dem König die Ehre geben. Und in diesem zweiten Teil, wo Jesus dann aufzählt, in diesem Gebet sagt er, und dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Gottes Wille soll sich in unserem Leben breit machen. Nicht unsere Wünsche, sondern sein Wille. Und erst danach, wenn wir Gott die Ehre gegeben haben, wenn wir ihm gesagt haben, füll du mein Leben aus, dass wirklich dein Wille in meinem Leben, in dem Leben, wo du Raum genommen hast, wenn das dort sich zur Auswirkung breit machen darf, dann kehrt sich der Blick zu uns. Jesus sagt zu seinen Jüngern, zu uns, gib uns täglich unser nötiges Brot. Gib uns täglich unser nötiges Brot. Das heißt, versorg du uns mit dem, was wir nötig haben. Gib du uns, was wir wirklich für unser Leben wirklich brauchen. Und dann nimmt er diesen nächsten Punkt in Angriff und sagt, und vergib uns unsere Schuld. Denn auch wir vergeben jedem, der uns etwas schuldig ist. Dieses großreine Machen in unserer Seele und in unserem Leben ist Jesus wichtig. Und vergib du unsere Schuld. Gott, komm du zu mir und vergib du meine Schuld, damit ich anderen vergeben kann. Erst wenn Gott unser Herz, unsere Seele reinmacht, können wir anderen Menschen wirklich wieder in Liebe, in Vergebung begegnen. Deswegen braucht es diese Beziehung zum Vater, dass er zunächst mal das Herz, die Seele wieder bereit macht, um vergeben zu können. Und am Schluss ist es ihm wichtig und führe uns nicht in Versuchung. Gott selber prüft uns. Und der Satan ficht uns an. Wir erleben beides in unserem Leben. Wenn wir Jona lesen, erfahren wir, was in der unsichtbaren Welt passiert. Und am Schluss dieses, wir leben in einer gefallenen Welt. Und diese gefallene Welt, die meint es nicht gut mit uns. Sondern dort ist jeder darauf aus, sein Bestmöglichstes daraus zu ziehen. Und genau das sollen wir nicht sein. Wir sollen nicht Menschen sein, die genauso nach Reichtum, nach Macht, nach all dem, was Menschliches ist und was wir gerne in unserem Umfeld wahrnehmen können, danach sollen wir uns nicht ausrichten. Das soll nicht das Erste sein. Und doch geht es Jesus darum, wie sollen wir das angehen? Wie kann das wichtig für unser Leben sein? Und dazu erzählt uns Jesus eine Beispielgeschichte. Eigentlich seinen Jüngern, aber er erzählt sie uns heute Morgen. Und Jesus sprach zu ihnen: Wenn einer von euch einen Freund hätte und ging zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm: Freund, leihe mir 3 Brote, denn mein Freund ist von einer Reise zu mir gekommen und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und jener würde von innen antworten und sagen: Mache dir keine Mühe. Die Türe ist verschlossen und meine Kinder sind bei mir in der Kammer. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, Jesus sagt uns, wenn er auch nicht deswegen aufstehen und ihm etwas geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er doch um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Was möchte uns Jesus damit zeigen? Er möchte uns zeigen, dass wir eine gesunde, Gott-Mensch gegebene Penetranz an den Tag im Gebet legen sollen. Nicht dürfen, sondern das sollen wir. Und wenn man jetzt denkt, okay, ja, könnte man vielleicht auch anders übersetzen, dann mache ich euch Mut, lest mal Lukas 18, Vers 1 bis 8. Dort steht diese bekannte Beispielgeschichte, wo Jesus anhand von einer Frau in der damaligen Zeit beschreibt, was Penetranz im Gebet ist. Frauen, also wir sind jetzt ungefähr 2000 Jahre zurück, ein bisschen mehr, so knappe 2030. Und da hatten Frauen einfach vor einem Richter, vor dem Gemeindepräsidenten, vor Menschen, die auf Ämter sitzen, durften Frauen nicht hingehen. Sie brauchten einen Mann. Und nun hat diese Frau überlegt, wen nehme ich mir? Und sie hat sich einen ausgesucht. Jesus beschreibt seinen Vater im Himmel als einen Gerechten, der vor nichts Angst hat. Also wir müssen uns nicht einbilden, dass wenn wir mit Schwert oder egal was für einem Gewehr vor ihm stehen, dass ihn das beeindruckt. Also das ist schon mal völlig falsch. Das beeindruckt ihn nicht und vieles andere auch nicht. Aber was uns Jesus in dieser Geschichte zeigt, ist, es beeindruckt den Vater sehr wohl, wenn wir penetrant sind. Oder ich sag's mal in meinem Teenie-Deutsch, wenn wir ihm mächtig auf den Zeiger gehen. Das sagt Jesus in dieser Geschichte und das sagt er hier auch. Er wird dir, wenn er schon sagt, ja, du bist eigentlich gar nicht mein Freund, aber um der Unverschämtheit willen, um der Penetranz willen, wird es dir geben. Das ist was, wo ich die letzten Wochen sehr daran zu knabbern hatte. Darf ich meinen Heiland im Himmel, ich sag's mal überspitzt, nötigen? Darf ich das? Dürfen wir das? Und Jesus selber beschreibt diese Szenen hier in Lukas 11 und in Lukas 18 sehr wohl, dass wir fortwährend dranbleiben sollen. Denn in dieser Geschichte in Lukas 18 und auch hier in Lukas 11 beschreibt Jesus so, dass wenn die Leute schon nicht weggehen, dass man sie nur los wird, wenn man ihnen das gibt, um was sie bitten. Nun gibt's eine Penetranz, die ich unanständig finde. Sei so offen und ehrlich. Die kann jeder für sich selber auslegen, wie er will. Ich finde eine unanständige Penetranz, mein altbekanntes Beispiel, habe ich hier auch schon ein paar Mal erzählt, wenn man so mit dem Einkaufswagen im Migro oder im Coop unterwegs ist und hat vorne so ein, zwei, dreijähriges Kind im Wagen drin sitzen. Und nun sind ja diese Supermärkte so aufgemacht, dass das, was entscheidend für Kinder ist, auf ihrer Höhe ist und kurz vor der Kasse. Das heißt, man steht in einer Schlange und es sind andere Leute dabei. Und irgendwann fangen dann Kinder an, Papa oder Mama, ich hätte das gerne. Und vor der Kasse ist es schwierig, sowas abzuwenden. Also meine Beobachtung ist, dass mehr Eltern nachgeben, als diesen Fight auszustehen. Nun sind heute keine Eltern da in diesem Alter, aber trotzdem, wir werden ja irgendwann alle oder sind es schon Oma und Opa. Am besten ist immer, man macht das vorher klar, bevor man in den Laden geht, bevor es zu der Situation kommt. Und doch beschreibt diese Situation ganz gut. Als ich vor ein paar Wochen für unsere Family Lebensmittel eingekauft habe, saß eben, deswegen diese Szene, saß eben so ein Kind drin und hat gesagt, Mama, ich hätte gern das. Und die Mama, die hat so getan, wie wenn sie es gar nicht hören würde, hatte ja eine Maske auf und das Kind saß drin. Und dieses Kind hat gesagt, Mama, hörst du mich nicht? Ich hätte es gern. Und die drumherum liegenden, die fand es all zum Schmunzeln, das sieht man dann in der Maske, wenn so die Backen nach oben rutschen, gell? Also ich übrigens auch, das auch zum Schmunzeln gefunden und dieses Kind hat nicht locker gelassen. Das ging und ging und ging und irgendwann hat dieses Kind, das fand ich jetzt nicht mehr so cool, diese Heul-CD eingelegt oder DVD, ist ja egal. Und da war es dann geschehen, da hat dann die Mama gesagt, okay, du hast mich geschlagen. Also praktisch hast mich, bevor du jetzt hier diesen Laden zusammenschreist, bekommst du das. Das finde ich ganz schön penetrant. Kinder wissen, wie sie Erwachsene sehr wohl dahin bringen können, wie es sein soll. Es gibt aber auch eine schöne Penetranz. Vor einiger Zeit kam jemand zu mir, war letztes Jahr im Sommer, und hat mich gefragt, ob ich ihm sein Motorrad oder ob mein Sohn, der David, ihr kennt ihn, nicht sein Motorrad reparieren könnte. Und ich habe gesagt, du, der David, der steckt voll in den Prüfungen, muss eine Bachelorarbeit schreiben. Das wird nichts. Ja, kennst du noch jemanden in deiner Familie, der das machen kann? Habe ich ihn angelächelt und habe gesagt, ja, ich, aber eigentlich ist das jetzt auch nicht meine Kernkompetenz, wo ich machen sollte. Dann hat er sich hingesetzt und hat gesagt, komm, wir trinken was. Und dann hat er mich in so einem säuselnden Gespräch überredet, dass ich das besser kann wie er und ob ich es nicht machen würde. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, wenn du Zeit genug hast, denn ich habe nicht viel Zeit, wenn du Zeit genug hast, mache ich es dir. Und am Schluss kam er, also er ging dann, hat sich dann verabschiedet, am Schluss kam meine Frau zu mir und hat gesagt, du hast dich weich kochen lassen. Obwohl du keine Zeit hast, du hast dich weich kochen lassen, Gerd. Ich weiß wieder, wie lang das Ding dasteht und dann rufen die bei mir an und dann muss ich das mit denen verkuddeln. Dann hat sie gesagt, aber du musst es nicht reparieren. Ich mach das. Ja, aber ich muss dich nötigen, dass du es machst. Genau, es gibt eine gute und es gibt so eine, sage ich mal, so eine negative Penetranz. Das darf sich jeder von uns selber raussuchen. Aber dieses Aber gehört hier eigentlich nicht hin. Nur es beschäftigt mich seit ein paar Wochen mehr, wie ist das mit diesem, ich darf, ich soll, sagt mir Jesus hier, meinem Heiland auf die Pelle rücken im Gebet. Da bin ich noch längst nicht komplett damit durch, aber ich möchte euch diesen Anstoß geben, weil es ja öfters in der Bibel drin steht. Also ich habe euch jetzt zwei Stellen gesagt, es steht an ein paar Stellen weiter auch noch. Es macht mich einfach nachdenklich. Weshalb kann ich nicht in Liebe zu Gott kommen, ihm das einmal sagen und dann funktioniert es? So habe ich es mit meinen Kindern ausgemacht. Also jetzt kommen wir mal aber in Erziehungsmethoden rein und nicht mehr ins Gebet. Aber so ganz kurz, ich habe zu meinen Kindern gesagt, wenn du was willst, dann reden wir einmal drüber. Mama und Papa beraten und wenn wir uns das leisten können oder wenn wir denken, das ist sinnvoll, dann machen wir das. Und wenn wir Nein sagen, dann meinen wir Nein und dann brauchst du nicht noch ein halbes Jahr rumnörgeln. Und jetzt kommt Gott um die Ecke, wieder so eine Teenie-Sprache von mir und sagt, Nigga, du musst penetrant sein oder Doris oder wie wir alle heißen. Sei doch bitte penetrant. Und das finde ich einfach nachdenkenswert. Wir machen weiter, wir überspringen diese Punkte, die ich da noch eingefügt habe. Und dann geht's Vers 9 und Vers 10. Und ich sage dir, ich sage euch, bittet und so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Vier Schritte zählt uns Jesus hier auf. Wir sollen bitten. Wir sollen da wirklich dranbleiben an unserem Heiland. In dieser Reihenfolge des Gebets ihn anbeten. Sein Wille soll geschehen. Und dann dürfen wir, wenn wir ihn angebetet haben, unsere Anliegen bringen. Und wir dürfen ihn suchen an diesem Ort, wo man ihn findet. Vor 20 Jahren habe ich mal in einer Organisation gearbeitet und habe meinen Chefs gesagt, es wäre gut, wenn wir eine kleine Kapelle wohin stellen würden, wo Menschen einfach reingehen könnten und beten könnten. Und da war es auch so, nein, Gott, das können wir uns nicht leisten. Und dann habe ich das wieder gesagt und andere Leute auch. Und irgendwann, als es dann die richtigen Leute gesagt haben, das war dann nicht ich, sondern andere, als es dann die richtigen Leute gesagt haben, wurde so eine kleine Kapelle gebaut. Und eine kleine Kapelle, die hat was, wo man reingehen kann, wo man Gott nahe kommen kann, wo man für sich ist, wo man ihn suchen kann. Gott zu suchen ist wichtig. Und dort anklopfen, immer wieder anklopfen. dieses penetrante Anklopfen, wo in Lukas 18 steht, wo die Frau immer wieder zu diesem selbstgerechten Richter geht und anklopft und nochmal klopft und nochmal klopft, bis dem die Ohren klingeln. Und dann beschreibt Jesus in Vers 10, denn jeder, der bittet, empfängt, der sucht, findet und der anklopft, dem wird aufgetan. Finde ich ganz interessant, wie das Jesus hier formuliert. Dieses Anklopfen, zu ihm zu gehen und zu wissen, ja, da kann ich kommen und da kann ich sagen, wie ich das wirklich denke. Ich rede heute viel über meine Frau, weil ich sie einfach als ein Geschenk für mich empfinde. Meine Frau kommt ganz gern, wenn sie es denn möglich machen kann und wenn ich dann auf die Kinder aufpasse oder sie ins Bett bringe oder gucke, dass die nichts Falsches machen, kommt ganz gern zum Lobpreis- und Gebetsabend hier in unsere Gemeinde. Und ich sage euch auch, warum. Weil sie die Mischung aus Singen und Gebet und diesem Gott nahe sein so spürbar erlebt. Das fasziniert sie und deswegen kommt sie so gern. Deswegen teilen wir uns da oft so auf, dass wenn wir es hinkriegen, mal beide kommen, aber meistens kommt dann einer von uns. Dieses Ansprechen. Und genau das gibt uns Gott mit fürs Gebet. In Apostelgeschichte 1, Vers 14 steht, und dann kam der Heilige Geist und sie wurden erfüllt mit ihm. Es gab mal jemand in unserer Bewegung, in der SPM, der gesagt hat, richtig beten können wir erst, wenn der Heilige Geist in uns wohnt. Das sage also nicht ich, das sagt diese Person. Richtig beten können wir erst, wenn der Heilige Geist in uns wohnt. In Apostelgeschichte 2, Vers 42 steht, das Gebet war Teil des Gemeindelebens und zwar durch das Wirken des Heiligen Geistes. Als diese mehrere tausend Leute dort sich täglich getroffen haben zum Gebet, war das spürbar, dass die Leute Gott, dass sie den Heiligen Geist gespürt haben und erlebt haben, wie er redet. Es war eine besondere Situation. Und diese besondere Situation, die erleben wir, wenn wir uns ihm im Gebet öffnen. Wenn wir dort, wo wir beten, uns ganz auf ihn einlassen. Wenn wir dort, wo wir meinen, dass wir unbedingt noch mehr und noch intensiver sein müssen, Abstriche machen, um nahe bei ihm zu sein. Der letzte Teil unseres Predigttextes ist Vers 11 bis Vers 13. Und da spricht uns Jesus Mut zu, auch wenn wir Gott penetrant bedrängen. Wird er nicht so sein, wie man sich das vielleicht bei einem bösen Menschen vorstellt, sondern Jesus sagt, welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um ein Brot bittet? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt er ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder auch, wenn er ihn um ein Ei bittet, wird er ihm etwa ein Skorpion geben? Wenn ihr nun, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben gebt, versteht, um wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Gott beschenkt uns mit dem Besten, was für unser Leben gut ist. Gott ist derjenige, der das Beste für uns will. Das spricht er uns hier gerade zu. Auch wenn es vielleicht für uns nicht immer so eindeutig ist. Aber er spricht uns zu, dass er uns das Beste gibt. Und dass es das Beste für unser Leben war, sehen wir nicht in der Blickrichtung nach vorne, sondern das sehen wir in der Blickrichtung in die Vergangenheit. Wir beten aber in die Blickrichtung nach vorne. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir ihm vertrauen können, unserem Vater im Himmel, dass er das Beste für unser Leben möchte, wenn wir ihn bitten. Und wir brauchen keine Angst zu haben, wenn wir zu penetrant sind, dass wir bestraft werden. Nein, er wird sowohl hier als auch in Lukas 18 und an anderer Stelle als souverän beschrieben. Er steht über unseren Bitten. Und es darf uns trösten. Gott meint es gut, wenn wir mit ihm reden. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Heiland, und genau das möchte ich dich jetzt bitten, darf in uns weiter rumoren. Das darf wie Hefe in einem Apfelsaft sein. Es darf wie junger Wein sein, der noch im Gären ist. Dass es wirklich uns umtreibt. Dass es uns dir näher bringt. Dass es uns auch ein Stück weit zielorientiert im Gebet macht. Heiland, danke für diese deutlichen Worte. Amen.